Der Titel der Predigt ist Im reinen Sein. Im reinen Sein mit dir und mit Gott. Im reinen Sein. Das ist mein Neujahrswunsch an euch alle. Dass ihr im reinen seid mit euch und mit Gott. Weil es ein guter, gesunder Zustand ist, wenn man im reinen ist mit sich. Mit sich und Gott. Frohes neues Jahr habe ich jetzt ein paar Mal gehört. Ich habe mich ja an meine Heimat erinnert. Ich bin ja Schwabe, da sagt man einfach nur Guts Neues. Zwei kurze Worte, Guts Neues. Das ist praktisch, wenn du aus dem Dorf bist, weil du sagst, das löst praktisch eine Woche lang Grüß Gott ab. Du sagst eine Woche lang Guts Neues. Das heißt Gutes Neues. Das Jahr sparst du dir, sondern einfach nur Guts Neues. Nach einer Woche du sagst, Guts Neues auch noch, also Gutes Neues auch noch. Und somit sagst du das dann circa 500 Mal und dann ist es gut und dann ist das Jahr endlich auch am Laufen. An Silvester habe ich mich den ganz kurzen Augenblick im Reinen gefühlt mit mir und meiner Welt. Ich hatte diese Idee und ich fand die gut, jetzt finde ich sie nicht mehr gut. Ich dachte, wäre es nicht toll, ich war mit meiner Frau zu zweit, Silvester, Hotelchen. Und dann dachte ich, ich kaufe mir so eine richtig fette Zigarre, so ein daumendickes Teil. Und die paff ich mir. Gesagt, getan, dann ging ich so ganz allein um das Hotel rum. Und dieser Augenblick war so, ich fand mich selber so cool. Keiner hat mich gesehen, aber ich habe mich gesehen und ich dachte, das ist eine gute Tradition, das mache ich jetzt jedes Jahr. An Silvester gönne ich mir so eine fette Zigarre. Nach 3/4 von der Zigarre habe ich gemerkt, mir wird es ein bisschen schwindelig. Und dann habe ich sie trotzdem fertig geraucht, weil schade, das Ding wegzuwerfen. 4,50 € für den Schwaben in die Luft gepafft. Dann ging ich hoch ins Hotelzimmer und dann wurde es mir so übel. Ich lag da stundenlang kreidebleich auf die Toilette, musste mich nicht übergeben, aber fast so kalter Schweiß. Und ich war nicht mehr im Reinen mit mir. Zwei Zutaten gibt es, um im Reinen zu sein, mit sich und Gott. Die erste Zutat, die du reinmixen musst in deine Backschüssel, ist, ich nenne sie mal, du musst etwas glauben. Und du kommst nicht drum rum. Vielleicht bist du jemand, der ganz viel verstehen will und muss, aber es bleibt immer etwas, wo du glauben musst. Ich habe zwei Bibelstellen ausgesucht, die uns zeigen, was wir auf alle Fälle glauben müssen. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Und wie Matthias gerade das Abendmahl gemacht hat, Jesus sagt selber, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Man muss einfach glauben, dass das Blut reinigt und das Blut Jesu dazu da ist, um uns zu reinigen. Das muss man einfach glauben, dass man das nötig hat, dass er deshalb geopfert wurde. Und das ist deine Grundreinigung, sauber gemacht worden von ihm. Das ist eine Zutat. Das macht er hauptsächlich. Dann gibt es eine zweite Zutat. Da müssen wir etwas tun. Paulus sagt es einmal ganz kurz und knapp. Habe nicht teil an fremden Sünden, halte dich selber rein. Oder Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Fleischlich bedeutet immer so das, was Gott nicht gefällt, und geistlich das ist, was Gott gefällt. Können wir entscheiden. Fleischlich, geistlich. Wie Matthias es auch gesagt hat, Jesus stellt Fragen und gibt dann die Verantwortung an dich weiter. Er lässt dich dann entscheiden. Oder irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Also die zweite Zutat ist, dass wir uns reinhalten. Dass wir Entscheidungen treffen, die Gott gefallen. Das können wir tun. Das ist so wie im Garten Eden, wo dieser schöne Garten gegeben wurde, Adam und Eva. Und Gott sagt, so, jetzt pflegt ihn, bewahrt ihn, macht was draus. Das tun sie, dann sieht er schön aus. Das ist mein Garten übrigens. Nein, nein, nein. Das ist der Nachbarsgarten. Das ist der Garten, der gepflegt wird, gute Entscheidungen getroffen. Danke, Rainer, für deine Begrüßung. Da wächst es. Da lässt man einfach alles zu. Wächst auch. Sieht dann aber so aus. Ich habe drei Kurzbeschreibungen, die diese Überschrift beschreiben, im Reinen sein. Im Reinen sein mit sich und Gott. Die erste Kurzbeschreibung ist, mein Innen und mein Außen stimmen überein. Es gibt also kein Doppelleben. Ich bin nicht woanders ein anderer, sondern ich bin, der ich bin, und mir geht's gut damit. Keine Doppelmoral. Zu Hause ist Papa, weiß ich, fragt Hanna, und hier predigt er was Tolles oder so. Das darf nicht sein. Ein negatives Beispiel ist das hier. Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber seid ihr Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Hier sehen wir ein negatives Beispiel, wo das Innere und das Äußere nicht stimmig ist. Sie sind nicht im Reinen mit sich und Gott. Eine zweite Beschreibung ist, ich nenne es mal eine gesunde Grundsicherheit. Was meine ich damit? Ich muss niemand grundsätzlich etwas beweisen. Ich bin sicher in dem, wer ich bin. Ich bin Oliver Buck. Wenn er nicht vergesslich wäre, dann wäre er nicht der Oliver, hat meine Mutter immer gesagt. Und so bin ich halt. Für sie gewesen. Kein fremdgestaltetes Leben bedeutet es auch. Ich bin einfach grundsätzlich sicher in mir. Keine Gefallsucht, also Menschen unbedingt gefallen müssen und deshalb verbiege ich mich. Paulus sagt etwas Interessantes über sich. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen, das bedeutet Fehlgeburt, gesehen worden. Als dass Paulus redet von sich, Jesus ist von mir gesehen worden als einer Fehlgeburt, denn ich bin der Allergeringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Schwierig, da eine Grundsicherheit zu haben, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr Arbeit, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Grundsicherheit, ich bin durch Gottes Gnade, was ich bin. Und damit geht es mir gut. Die dritte Beschreibung, sehe eine Zusammenfassung. Nochmal zurück. Die dritte Beschreibung, ich erkenne Gottes Reinigung an, was ich gerade gesagt habe, und ich erkenne auch meine Verantwortung, was ich zu tun habe, um mein Herz, nenne ich es mal, mein Inneres reinzuhalten. Das bedeutet eben, dass ich gute oder schlechte Entscheidungen treffen kann. Das war ganz kurz noch zu der Grundsicherheit. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Fortreisen bedeutet das. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Nicht durch, und dann geht es weiter, Speisegebote und so weiter und so fort. Das war nochmal zur Grundsicherheit. Jetzt die dritte Beschreibung, die Zusammenfassung, Gottes Reinigung anerkennen, Jesu Blut und ich halte mich selber rein. Dazu möchte ich nochmal als Zusammenfassung 1. Johannes 1, Vers 7 lesen. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Merkst du, dass immer beides gefordert ist? Gott reinigt uns, Gott macht etwas und du machst dich deshalb auf, gehst ins Licht, gehst in die Gemeinschaft. Immer beide Sachen sind beteiligt. Immer eine Verantwortung liegt auch bei uns. Ich habe mal was mitgebracht. Ich brauche einen Freiwilligen. Zwei schöne Blumen. Wenn du gut mitmachst, bekommst du sie. In Jugendsprache, eine ist ein Fake. Eine ist nicht echt. Das Innen und das Außen passt nicht überein. Und dann kann man es hauptsächlich erkennen, nichts sagen. Ich brauche jemanden, der die Augen schließt. Die rechte oder die linke von euch aus betrachtet. Dirk, schließ mal die Augen. Riechen bitte. Die linke. Die rechte.
Ja, die linke riecht nach gar nichts.
Ah. Die linke ist der Fake. Das passt nicht. Es ist nicht stimmig. Das passiert bei uns manchmal. Und wisst ihr was? Leute riechen das. Glaub ja nicht, dass die Leute dumm sind und das nicht riechen. Wenn wir innen voller Müll sind und nach außen sagen wir, wie toll Jesus ist. Das riechen die Leute. Die haben auch eine Nase und einen geistlichen Geruchssinn. Und die werden riechen, das ist fake. Das ist nicht, was da zu sehen ist, ist nicht, was drin steckt. Nicht im Reinen mit sich und Gott. Täusch dich nicht. Du kannst jemand das nicht lange vormachen, wenn etwas innerlich nicht stimmt. Diese Stelle gestattet mir ein ungeheuerliches Wissen über dich und mich. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Licht und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das gestattet mir ein ungeheures Wissen über dich und mich. Erstens, wenn ich nicht im Licht bin, dann mache ich was. Dann meide ich Gemeinschaft. Und zwar nicht nur die Anwesenheit, vor allem diesen tiefen Kontakt. Dann habe ich nämlich was zu verbergen. Innen drin ist etwas anderes, was außen ist. Und selbst wenn ich die Gemeinschaft nicht meide, aber den tiefen Kontakt werde ich meiden. Und man wird es riechen. Irgendwann mal riecht man es. Sieht gut aus, aber irgendwas riecht hier komisch. Das ist übrigens auch ein psychologisches Phänomen. Deshalb sagt man ja, ich kann den nicht riechen. Oder ich kann dich riechen. Also ich kann meine Frau riechen. Ich sage oft, du riechst so gut. Nicht unbedingt wegen Parfum, einfach der Geruch meiner Frau. Sie riecht einfach gut. Schwer, jemanden zu mögen, der nicht gut riecht. Ist dir das mal aufgefallen? Schwierig. Noch ein Wissen aufgrund diesem Vers. Wenn ich nicht im Licht wandle, dann geht es mir schlecht. Und im Licht wandeln meine ich, das Innere und das Äußere stimmt überein. Ich bin ein offener Mensch, ich habe nichts zu verbergen. Wenn ich nicht im Licht wandle, dann geht es mir schlecht. Dann wandle ich nämlich in der Finsternis und die greift um sich. Ich verliere die Wahrheit aus den Augen und jetzt lebe ich in einem glatten Selbstbetrug. Noch ein Wissen aufgrund dieser Bibelstelle. Und das ist heftig. Das reinigende Blut Jesu wirkt nur im Licht. Nicht in der Finsternis, nur im Licht. Ohne Licht keine Reinigung. Ohne Ehrlichkeit, ohne Offenheit keine Reinigung. Du kannst nicht etwas verbergen, bei dir belassen und denken, dass das Blut dann reinigen kann. Das reinigende Blut Jesu wirkt nur im Licht. Schlechte Nachricht für all diejenigen, die denken, sie können alles mit sich ausmachen, ganz alleine. Auch so ganz alleine, nur du und dein Gott. Und kein anderer Mensch weiß was davon. Das geht auf Dauer nicht gut. Ich kenne genau zwei Menschen in dieser Gemeinde, die so sind. Der erste ist der Oliver Buck und der zweite die Hannah Buck. Kein Wunder, sie hat meine Gene. Späßle. Noch ein Wissen aufgrund der Bibelstelle. Es geht nur Licht oder Finsternis. Du kannst das, tut mir leid, du kannst es einfach nicht vermischen. Entweder bist du dort oder dort. Licht und Finsternis kannst du einfach nicht verbinden. Du musst dich entscheiden. Und das letzte Wissen ist, Licht deckt einfach auf. Tut dann ungeheuerlich weh und tut dann ungeheuerlich gut. Das ist auch mit Licht das Innere und das Äußere passt überein. Jetzt möchte ich gern zusammen diese Stelle lesen, die steckt nämlich in einem kleinen Zusammenhang drin. Lass uns das zusammen lesen. Das sind 5 Verse. Und das hat übrigens der Apostel Johannes geschrieben. Ich stelle mir ganz kurz vor, der war noch ziemlich, die Eindrücke von Jesus, die waren noch frisch. Er hat ihn noch gesehen, gerochen, berührt, gelacht, geweint, diskutiert. Das war alles noch ganz frisch. Und in dem Kontext stelle ich mir vor, wie er jetzt diesen Brief schreibt oder hier vorne stehen würde und das uns sagen würde, frisch aus seinem Munde. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, also von Jesus, und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, spricht immer wieder das Innere an, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das bedeutet ins Licht zu gehen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das ist eine Anleitung, wie man im Reinen sein kann mit sich und Gott. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt lassen wir das alles, was ich gesagt habe, kurz und knackig von Jesus zusammenfassen. Auf seine Art und Weise. Dazu musst du bitte aufschlagen. Matthäus Kapitel 7. Da fehlen mir etwas die Worte. Wenn ich mir das bewusst mache, dass Matthäus Kapitel 7 aus der Bergpredigt stammt und dass dort Pharisäer, Sadduzäer, auch das normale Volk, aber auch kluge Leute zugehört haben. Und dann kommt Jesus mit so etwas. Und macht eine Riesenwelle durch diese einfache Metapher. Vers 24, Matthäus Kapitel 7. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Jetzt sagt er zu dieser versammelten Menge, wenn ihr das, was ihr jetzt von mir hört, auch tut, dann passiert etwas und seid ihr im Reinen mit euch. Und ich werde euch gleich sagen, was dann passiert. Aber ihr müsst das hören jetzt und tun. Zwei Dinge. Hören und tun. Gestern habe ich wieder mal von meiner Frau gehört, du hörst nicht richtig zu. Soll ich ehrlich sagen, was ich mit mir gekämpft habe, das weiß ich noch gar nicht. Wie tiefsinnig muss ich eigentlich noch werden? Was muss ich als Mann alles noch lernen, um sämtliche Liebessprachen dieser Welt zu verstehen? Entschuldigung, das hätte ich dir später nochmal. Und dann fängt er an, sehr blumig, als nun ein Platzregen fiel. Wie sitzen denn die Akademiker da drin? Jetzt redet er, wie ein Regen kommt. Und Wasser kamen und die Winde wehten. Vielleicht hat er es vorgemacht. Winde wehten, stießen ans Haus. Es fiel doch nicht ein. Denn es war auf Fels gegründet. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, er gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute, als nun der Platzregen fiel und die Wasser kamen, die Winden wehten, stießen sie an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Also einfacher geht's nicht mehr, um zu sagen, wie man auf Fels baut und im Reinen ist mit sich selber. Einfacher kannst du es nicht mehr zusammenfassen. Hör mir zu und tu es. Dann stehst du mit beiden Beinen fest auf deinem Boden. Da kann kommen, danke Rainer nochmal für die Begrüßung, was will. Dürres Jahr hin, dürres Jahr her. Annette hat überlegt, warum sie so erschöpft ist nach diesem Jahr. Ich fand es interessant. Sie hat kurz oder sich Zeit genommen, aufgeschrieben, grob, was alles passiert ist in diesem Jahr. Sie fing an mit dem Tod von Scott, dem sie sehr nahe stand. Dann der Tod von meinem Neffen, vor 2-3 Monaten gestorben, 16 Jahre an einem Motorradunfall. Dann meine Nichte, schwere Krebserkrankung. Dann ist sie gekündigt worden in dem Jahr. Jetzt muss sie wieder neu anfangen. Ziemlich viel in einem Jahr, wenn man das mal ganz kurz sacken lässt. Da ist doch die Frage, hat man auf Fels gebaut oder nicht? Sehr entscheidend. Und es begab sich, Vers 28, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Ich kann das nicht verstehen. Was ist das blanke Entsetzen jetzt? Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schrift gelehrt. Was war dieses Entsetzen? Wenn du eine gute Idee hast, kannst du mir sie gern mal sagen. Aber ich glaube, das ist so einfach, das scheidet die Geister. Du musst sagen, Jesus, ich bin mit dir. Ich glaube dir, ich werde es tun, was du sagst. Oder du denkst, also bitteschön. Das ist ein bisschen arg einfach, was du hier schilderst. Und du denkst so, komm, das lasse ich lieber. Ich weiß es nicht, was das blanke Entsetzen ausgelöst hat. Aber eins sagt er uns, hören. Und dazu möchte ich eine Frage stellen. Sorgst du für genug Ruhe, dass du etwas hörst? Sorgst du für genug Ruhe, damit du ihn hören kannst? Oder bist du der da? Es geht weiter, muss weitergehen. Seine Karriereleiter. Nächste Stufe, höher kommen. Nächstes erreichen wollen. Nächstes Stufe, ich will sie erreichen. Was? Funktioniert nicht so richtig. Komm nicht weiter. Bisschen schneller bitte. Dann komme ich höher. Dann rennste und rennste und die Leiter irgendwie haut's nicht hin. Der da ist ein bisschen besser. Jugendsprache, der chillt. Vielleicht hast du heute die Erwartung oder überhaupt, du kommst hier rein und denkst dir durch die Predigt, höre ich hoffentlich etwas. Und jetzt hast du das Problem, die geht völlig an dir vorbei. Die trifft überhaupt nicht dein Bedürfnis. Entschuldigung, du Armer. Du Opfer, würde Hannah sagen. Das ist nicht meine Verantwortung, mit meiner Predigt dir die Beine auf den Felsen zu stellen. Nee, da musst du schon selber hören, was er zu sagen hat und für Ruhe sorgen. Ich habe in Düsseldorf vor einigen Jahren die Gemeinde geleitet, hauptamtlich. Und dann sonntags vor der Predigt saß dieses junge Paar, jünger wie ihr, saßen die vorne, kamen auf mich zu, die waren schon länger ein Teil der Gemeinde und meinten zu mir, wir hören uns heute die Predigt noch einmal an. Wenn sie, die waren nicht böse, wenn sie uns berührt, unser Bedürfnis trifft, dann bleiben wir. Wenn nicht, dann gehen wir. Typisch, damit konnte ich zuerst mal nichts anfangen, habe das einfach so stehen lassen, habe losgepredigt und bin natürlich danach auf sie zugegangen oder sie kamen auf mich zu. War nicht gut, die Predigt. Hat nicht getroffen, hat nicht berührt, hat das Bedürfnis nicht gestillt. Dann sind sie natürlich gegangen. Zweiten Punkt, den Jesus macht, ist das Tun. Und das gilt vor allem an die, die er vielleicht gerade zweifelt. Hör ihn, tu es. Das ist doch auch ein Versprechen. Das ist doch auch eine Wahrheit. Hören und tun, für die, die zweifeln. Hören und tun, wenn du suchst. Nimm doch ein Wort Jesu, hör es doch und tu es doch und guck mal. Es ist doch auch ein Versprechen, es ist doch Jesus direkt, der dir das anbietet. Für die, die gefallen sind in Sünde, hör es doch und tu es doch. Für die Verzagten, hör es doch und tu es doch. Für die Akademiker, Weltversteher und Weltveränderer, hör es und tu es. Immer wieder steckt beides drin. Ich möchte schließen mit zwei Bibelstellen aus Jakobus. Ihr dürft aufschlagen, Jakobus Kapitel 1. Vers 22 und dann lese ich noch Kapitel 2, Vers 17. Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Ihr werdet nicht im Reinen mit euch und mit Gott sein. Jakobus Kapitel 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Balance, die eine Lebendigkeit des Glaubens bringt. Glaube und tun. Und ich wünsche euch ein Leben im Reinen und mit dir im Jahr 2019. Und in dem Sinne, habe ich was Falsches gesagt? In dem Sinne danke ich euch auch fürs Zuhören. Amen. Thank you.